Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP Podcast. Heute mit der Review zum Portugal Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht allein. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, und heute geht's, wie schon erwähnt, um den 2023er Portugal Grand Prix. Und wir haben ein sehr vollgepacktes, ein sehr wildes Rennwochenende gesehen. Mit viel Action und viel Chaos. Auch geschuldet durch das neue Format. Jan, da war einiges drin hier am ersten Rennwochenende direkt.
Ja, ich denke, das neue Format hat gezeigt, was es kann und was es bewirken kann. Größtenteils eher negative Aspekte, aber natürlich auch ein paar positive. Das Rennwochenende eigentlich, wie wir später noch darüber sprechen werden, ja, von Verletzungen geprägt. Das ist natürlich nie schön. In allen Klassen gibt es Verletzungen bei Fahrern. Und das ist natürlich für die WM nicht gut. Und auch für die Teams selbst, die jetzt natürlich viel müssen nach Ersatzfahrern Ausschau halten. Ja. Hat auch alles seine Nachteile.
Genau. Aber für einen Mann hat das überhaupt keine Nachteile gehabt, nämlich Pecco Bagnaia, der im Sprintrennen und Hauptrennen souverän zum Sieg gefahren ist. Hat er wirklich eigentlich kein Problem gehabt, außer vielleicht im Hauptrennen wissen wir mit Maverick Vinales da ein bisschen, aber sah auch nie so wirklich gefährlich aus, dass da mal Vinales mal einen Move probieren könnte, so ab die Zeit, aber ja, Bagnaia hat das einfach kontrolliert, würde ich sagen, und ja, das sind erstmal 37 Punkte in the bag. Und das ist schon mal ein richtig guter Start hier für Bagnaia.
Ja, also über den Start kann er sich nicht beschweren. Direkt Sprint und Hauptrennen gewonnen. Gut, Sprint war natürlich sehr wild. Da war er natürlich, konnte er jetzt nicht so dominieren. Aber dann eigentlich doch auch am Ende eigentlich wusste man, dass Bagnaia das irgendwie macht. Weil er auch einfach momentan ja so der sicherste ist und auch so sehr sicher wirkt. Klar gibt es mal hier und da welche, die da können mitfahren, aber ja, Bagnaia ist schon sehr, sehr abgeklärt. Das sah schon sehr gut aus jetzt bei dem Rennen und ich sehe da auch in Zukunft ein bisschen schwarz für die Konkurrenz, vor allem jetzt so viele starke Fahrer fehlen. Wer den da noch kann großartig herausfordern?
Ja, wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein. Vor allem nicht nur er sehr, sehr stark gewesen, sondern auch die Ducatis wieder generell brutal gewesen. Wir haben Bezzecchi auf der 3, Sarko auf 4 und Alex Marquez auf der 5. Also ja, auch die anderen Ducatis hier lassen, machen auf sich aufmerksam. Bezzecchi geht direkt mal mit dem Podium reingestartet für die V46-Truppe. Ja, der Doktor wird da sicherlich auch zufrieden sein. Zumindest mit Bezzecchi. Marini hat das Rennen da nicht beenden können. Aber ja, schon mal super Start für Bezzecchi auch.
Ja, Bezzecchi, sehr starker Start, kann man sich nicht beschweren. Ist ja am Sprintrennen gestürzt leider. Aber dann ja, hat ihm eigentlich nicht viel ausgemacht. Rennen eigentlich ja sehr, sehr alleine auch unterwegs gewesen. Eine Zeit lang konnte Alex Marquez noch ein bisschen mithalten, aber dann irgendwann ist er auch ein bisschen eingeknickt und dann konnte Bezzecchi eigentlich frei auffahren und einen ganz ungefährdeten Platz 3 mitholen. Deswegen Bezzecchi, P3, gute Punkte, da kann er, denke ich, drauf aufbauen in Argentinien.
Ja, auch darauf aufbauen kann John Zarco, denke ich, definitiv. Ja, so ein bisschen auch unauffällig gewesen. Keiner hat wieder so über ihn gesprochen, so, aber er ist halt wieder auf P4. Das muss man ihn auch mal lassen. Ja, ganz unauffällig bis auf das Ende. Die Moves, die waren sehr, sehr gut von Zarco. Hat er sich da durchgesetzt, am Ende noch P4 geholt, hat es, glaube ich, drei Leute in der letzten Runde überholt. Ja, geht schon mal auch solide los für Zarco, definitiv.
Ja, Sarko, unauffällig, denke ich, ja, trifft es ganz gut, weil, ja, über den wird einfach nicht so gesprochen. Aber er hatte im Sprintrennen noch ein paar Problemchen gehabt, konnte aber jetzt, ja, mehr oder weniger gut seine Pace auch zeigen, mit P4 starker Move am KTM müssen auch gegen, Alex Marx dann in der vorletzten Runde. In der vorletzten Kurve, nicht vorletzten Runde. Deswegen, ja, P4 beschweren. Ich bin mal gespannt, was man von ihm in Zukunft sehen wird. Weil er ist immer unauffällig. Man weiß nie, was man von ihm kriegt. Er kann unheimlich schnell sein. Und vielleicht liegt ihm das auch so ein bisschen, diese Unauffälligkeit. Weil manchmal. So in den vergangenen Jahren hat man ja schon ab und an mal über ihn gesprochen, wenn er auch oft Podien geholt hat, P2 und gut auch in der WM mit dabei war. Da hat man mal gedacht, Zarco, kann er das halten? Da war er ein bisschen mehr im Vordergrund, aber jetzt, wo er vielleicht nicht so viel, ja, wie soll ich sagen, nicht so viel, ja, ihm nicht so viel, ja, wie soll ich sagen, zugeschaut wird, beziehungsweise nicht viel auf ihn geachtet wird, vielleicht liegt ihm das besser. Und noch zu Marini. Ja, kein gutes Rennwochenende. Zweimal 0 Punkte im Sprint und im Hauptrennen. Hat dann natürlich unglücklicherweise noch Bastianini im Sprintrennen ja, abgeräumt. Was heißt abgeräumt? Er wollte ihn halt überholen. In der Panadel-Kurve ist dann ihm aber sein Vorderrad eingeklappt. Deswegen er dann Bezzecchi unglücklicherweise, Bastianini unglücklicherweise mit. Ja, und das hat natürlich auch ein paar Folgen.
Genau, definitiv. Aber nicht nur er hat irgendwelche Folgen davon getragen. Beziehungsweise auch nicht nur Pezzecchi, Fehler, Bastianini natürlich. Aber zum Lazarett der MotoGP kommen wir auch noch. Da hat es nämlich einige auf die Krankenstation gehauen. Wir kommen jetzt erstmal nochmal zum Dark Horse Alex Marquez, der da getauft wurde von, ja, den Leuten im TV, von Servus TV, von Alex Hofmann war es, glaube ich, so als Dark Horse bezeichnet, Alex Marquez. Ja, eigentlich auch gute Pace gehabt am Anfang. Fast Level the Race mal gefahren an einer Stelle und gut mitgehalten mit Bezzecchi. Aber dann, glaube ich, auch ein bisschen überpaced. Und ja, die Reifen einfach ja, kaputt gefahren. Aber da hat sich direkt mal gezeigt, weil, wieso der Wechsel zu Ducati erstmal gut ist. Natürlich das Bike auch viel besser, aber die Topspeed, der war schon brutal von Alex Marquez, wie er da einfach immer an den KTMs vorbeigeschossen wäre, als wären es irgendwie Moto2-Bikes gewesen. Das war schon lustig zu sehen. Aber generell Alex Marquez, der hat eigentlich, ja, das gebracht, was man von ihm erwartet hat. Manche haben vielleicht ein bisschen mehr erwartet, die anderen sahen erst vor dem Soll. Ja, Alex Marquez, ich denke, aber alles in allem kann er zufrieden sein, vor allem für sein erstes Rennen für Ducati.
Ja, erstes Rennen, 12 Punkte. Kann er sich nicht beschweren. Ja, mehr oder weniger das, was man erwartet hat. Natürlich dachte man, wo er im FP1 P1 geholt hat, oh, Alex Marquez, das ist jetzt der neue Weltmeister. Nee, Spaß, aber hat natürlich auch bei viel gezeigt, noch gute Sachen gezeigt. Und dass er die Pace hat, hat er auch gezeigt. Im Sprintrennen vielleicht ein bisschen, ja. Bisschen zu spät dran gewesen. Ja, seine Starts, die waren ja damals, was damals, im letzten Jahr mit Honda schon sehr, sehr gut, wo er immer viele Positionen gewonnen hat. Das hat jetzt noch nicht so ganz funktioniert, aber er hat auch nie wirklich viel Platz in den beiden Rennen nicht viele Plätze verloren, weil wenn man dann aufs neue Bike wechselt, dann der Start ist auch immer so ein bisschen fraglich, ob das so funktioniert. Im Sprintrennen hat er einige Fehler eingebaut, noch oft verbremst, aber eigentlich im Hauptrennen gar keine Fehler. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Dieses Verteidigen auch immer. Ich denke, er wusste auch, dass einfach der Geraden schneller ist, auch wenn er hinter einer KTM auf die Gerade gegangen ist. Wie du gesagt hast, easy, nochmal in Vorkurve 1 nochmal vorbei. Zumal Portimao jetzt die Gerade ja gar nicht mal so lang ist, aber man kommt halt mit viel Schwung drauf. Man kann sich natürlich davor schon sehr gut ransaugen. Aber Alex Magnus, denke, kann man zufrieden sein. 12 Punkte. Qualifying war ein bisschen enttäuschend, nur P13. Da haben auch schon FP2, nur P11. Da dachte man schon, man hat halt gemerkt, Q2 muss und mindestens dritte Reihe muss es einfach sein, damit man da vorne kann direkt mitfahren. Klar kann man noch aufholen, aber besonders im Sprint und bei den Aprilias hat man gesehen, die haben eine sehr gute Pace, aber aufgrund der Startposition keine Chance mehr da vorne wirklich, um den Sieg zu fahren. Also bei Elech war das der Fall, Vinales ja nicht.
Ja, denn Vinales hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Dann kommen wir gleich mal zu Aprilia. Ja, Vinales einfach mal auf P2 gefahren, hat das gezeigt, was er eigentlich kann. Das Talent, was eigentlich in ihm steckt, hat er mal gezeigt. Auf der Aprilia und hat sich mal einen guten zweiten Platz geholt. 6 Zehntel am Ende haben gefehlt zu Bagnaia vorne auf P1. Ja, alles in allem kann man sagen, gutes Rennen von Vinales. Wenn man sich ja auch so die Aprilia anguckt, Oliveira am Anfang vorne mitgefahren, Aleix Espargaró. Und vielleicht sogar ein bisschen enttäuschend zu seinem Teamkollegen. Dem fehlen da auch schon 8 Sekunden. Und ja, wir haben dann auch noch Rolf Fernandes, der dann gestürzt ist. Also, ja, fürs RNF Aprilia-Team war es nicht so berauschend. Aber für das Werksteam, ja, hat vor allem Vinales eine sehr gute Pace an den Tag gelegt und darauf kann man aufbauen.
Ja, Vinales war schon stark am Rennwochenende. Eigentlich würde ich auch sagen, ein bisschen unauffällig. Ich weiß nicht. Man achtet immer so auf andere Fahrer. So ein Vinales hat man jetzt, hatte ich auch persönlich nicht so wirklich im Blick. Aber ja, Lech hat nur so viel verloren. Natürlich wegen der Startposition. Ich glaube, er ist von 12 oder so gestartet. Deswegen hat er auch eine Berührung im Hauptrennen mit Brad Binder. Wo er dann irgendwie weit gegangen ist oder so ein paar Plätze verloren hat. Er sowieso nicht so gute Laune gehabt nach dem Rennwochenende, nach dem Rennen. Aufgrund von anderen Fahrern, zum einen hier vom Binder, wo er sich auch gefragt hat, warum kriegt Binder keine Strafe für diesen Tap, also für dieses Berühren. Ist da immer sehr, sehr temperamentvoll, der Elch. Der kann sich gut und gerne mal über alles so ein bisschen aufregen. Vielleicht auch manchmal über sehr unnötige Dinge und auch Dinge, wo er eigentlich ja nicht viel bewirken kann, ob das jetzt so umgesetzt wird. Aber Aprilia ja generell. Ist okay, Vinales ist gut, hat gezeigt, was er kann, dass er sich jetzt 100% an die Aprilia gewöhnt hat. Und Lech, der wird auch wieder kommen. Jetzt vor allem jetzt auch in Argentinien, da hat er letztes Jahr gewonnen. Da muss die Aprilia jetzt einfach auch wieder gut laufen. Da müssen sie es irgendwie probieren, ja, Ducati so ein wenig zu stoppen.
Ja, ein Fabrikat, was auch gezeigt hat, Ducati vielleicht so ein bisschen stürzen zu können im Rennen, aber erstmal nicht auf der Geraden ist KTM. Mit beiden Fahrern hier Top 8 gefahren, Brad Binder auf Platz 6, Jack Miller auf 7, der sich super eingefunden hat, muss man sagen. Der dann FP2 eine grandiose Bestzeit gefahren, dann im Q2 die erste Runde, die saß auch. Also für Jack Miller lief eigentlich alles. Im Rennen hat man dann gesehen, da fehlt dann vielleicht noch etwas. Vor allem im Vergleich zu Brad Binder, der im Rennen wieder super aufgeholt hat. Aber generell Jack Miller einen guten Einstand geleistet, definitiv bei KTM. Im Qualifying ist er definitiv voll da. Im Rennen, wie schon gesagt, fehlt vielleicht noch etwas. Brad Binder genau das Gegenteil im Rennen, absolut da, im Qualifying absolut nicht da. Ja, also die beiden würde man so ein bisschen was von einem, so ein bisschen was von dem anderen nehmen, hätte man. Ja, den ultimativen KTM-Fahrer, aber so hat man ja das gute Qualifying von Miller und die gute Rennpace von Binder. Ja, gut, die von Miller, die Rennpace, die war jetzt auch nicht bodenlos, aber Brad Binder kam halt vom Ball hin. Von daher kann man schon im Verhältnis sehen, dass sie schon besser war. Ja, aber generell KTM auf 6 und 7 haben dann mit dem Alex Marquez, mit dem Sarko gefightet. Ja, gut in den Top 10. Also da kann man auch nicht, eigentlich ja, nicht meckern bei KTM.
Ja, KTM hat einen sehr, sehr guten Schritt gemacht von den Testfahrten. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, vor allem nicht mit Miller, den wir sogar als Absteiger der Saison ja so ein bisschen betitelt haben. Beziehungsweise, ja doch, den haben wir so ein bisschen betitelt, ich ja nicht, aber ja, Miller, ja, das war natürlich schon überraschend, aber er hat es auch einfach gut gemacht und konnte vor allem auch im Sprintrennen gut mithalten, hat natürlich da die Soft-Variante da gezogen, wo er natürlich sehr, sehr aktiv auch am Start beim Sprintrennen von Miller. Aber konnte sehr gut mithalten und ich fand es irgendwie witzig, dieses Bild, wo auf einmal Miller auf einer KTM den Bagnaia auf einer Ducati überholt hat. Ich denke, da hat Bagnaia auch nicht so wirklich mitgerechnet. Und Grüße gingen raus an Lennox Lehmann, der ja Jack Miller als MotoGP-Weltmeister getippt hat. Gut, vorm Rennwochenende hätte man es vielleicht nicht erwartet, jetzt immer noch nicht, aber immerhin ja, ist man da ein bisschen näher rangekommen. Aber Jack Miller macht das gut, hat sich gut eingefunden. Und generell, diese Fahrerpaar und Jack Miller und Brad Binder schon gut. Also vielleicht sogar so neben mir und Marquez, Bastianini und Bagnaia würde ich schon dann schon Miller und Binder sagen. Schon sehr, sehr starke Fahrerpaarung, weil sie sich auch gut ergänzen. Und beide auch sehr aggressive Fahrertypen sind. Aber sie sind nicht vorbeigekommen, Alex Marquez. Das war auf jeden Fall ein richtig kranker Kampf um P4. Hat sehr viel Spaß zuzuschauen. Alex Marquez hat zwar viel verloren, aber ich weiß jetzt nicht, ob die KTM so viel schneller gekonnt hätten. Weiß ich nicht. Gut, ich weiß jetzt nicht, welchen Reifen die gewählt haben. Ich gehe mal davon aus, ein Hard Medium. Und beim Hinterreifen haben da eigentlich alle Medium geholt. Das eigentlich, hat eigentlich keiner gegambelt mit dem Softreifen. Ja, Miller Binder, gutes Rennen. Platz 6 und 7 müsste das sein für KTM. Gute Punkte. Sprintrennen war auch gut von Miller. Da hat natürlich Binder, wie wir schon prognostiziert haben, ein bisschen leiden müssen, weil er halt auch kein gutes Quali hat. Da muss er unbedingt irgendwie in den Griff kriegen, sein Qualifying. Weil wenn der weiter vorne startet, der fährt in jedem Rennen vorne mit, weil der einfach so gut ist im Rennen. Das ist krass, wirklich. Und Miller zeigt ja, dass das Bike auch im Quali kann. So ist es nicht. Es liegt ein bisschen am Binder, aber solange er das immer noch mit der Pace im Rennen kann ausgleichen, finde ich das okay. Dann finde ich das gar nicht mal so schlimm, dass sein Quali nicht so gut ist. Man weiß, ja gut, Miller, Binder, der kommt eh wieder. Aber das bringt ihn selbst, wenn er will, vorne irgendwie den mitfahren um ja, P3, P2, P1. Muss dann noch ein bisschen mehr kommen im Qualifying. Aber trotzdem, guter Einstand von KTM, gutes Rennwochenende und jetzt denke ich an Argentinien, kann man da weiter drauf aufbauen.
Ja, ein bisschen was finden muss definitiv noch Yamaha, Fabio Quartararo und Franco Morbidelli. Kein gutes Rennwochenende gehabt. Fabio Quartararo am Ende 8,5 Sekunden hinter Bagnaia gewesen und Franco Morbidelli sogar 27 Sekunden. Also doch nochmal 21 Sekunden Unterschied zwischen den zwei Teamkollegen. Aber erstmal zu Fabio Quartararo, der wirklich gar nicht zufrieden gewirkt hat.
Oh ja.
Ja, das war so ein bisschen, er ist einmal im Mittelfeld irgendwo rumgefahren und im Sprint hat man ja noch so ein bisschen gesagt, ja gut, schlechter Start und so. Ist dann auch nicht mehr wirklich nach vorne gekommen, Platz 10, keine Punkte für ihn. Dann im Hauptrennen auch kein guter Start von ihm. Und dann ist mit der Yamaha einfach schwer, Plätze gut zu machen. Es geht immer nicht so einfach, da muss ich jede Position, boah, eine halbe Ewigkeit, bis er vorbei ist. Und ja, so kannst du in der MotoGP einfach nicht bestehen. Wenn dein Qualifying jedes Mal nicht so gut ist, wie das von Fabio Quartararo, wenn du als Elfter, glaube ich, startest, mitten im Getümmel mit einer Yamaha, dann ist es einfach schwer. Und das hat Quartararo gezeigt. Und das geht dann auch einfach nicht, um Siege mitzufahren. Da muss die Yamaha auf jeden Fall noch ordentlich was draufpacken, wenn die dieses Jahr ernsthaft irgendwas um den Titel mitsprechen wollen mit Quartararo.
Na, Quartararo hat mir ein bisschen leid getan, weil seine Pace war gut. In beiden Rennen hat man gut gesehen, der ist immer gut nochmal rangekommen. An die Leute auch vor ihm, auch im Hauptrennen hat man gesehen. Ja, es hat gut Progress gemacht und ist auch dann am Ende so ein bisschen noch, ja, ist nicht unbedingt rangekommen, aber waren näher dran an der Gruppe da auch rund um Alex Magnus und die KTMs, weil die halt echt nicht mehr so schnell waren. Quartararos Pace ist nicht schlecht. Das ist einfach so. Der ist, wenn der frei fahren kann, mindestens Top 5. Mindestens Fabio Quartararo. Aber er bekommt es halt nicht hin im Quali. Und das liegt auch nicht an ihm. Hat man gesehen, er ist eigentlich ein super Qualifier. Er ist ein super Qualifier. Hat man 2020 gesehen, 2021. Er kann wirklich gut einen Qualifying auftrumpfen. Ich denke auch, dass er immer sein Maximum gibt im Quali. Er hat mal gesagt, wenn er seine Runde mit der Yamaha fährt im Quali und er kommt um die Linie, dann denkt er, das ist Pole. Aber ist es dann halt nicht, weil einfach die Ducatis dann noch irgendwie noch 4, 5 Zehntel noch schneller sind. Das ist einfach frustrierend. Und hat man auch gesehen, da am Rennen dann Quartararo war die Kamera mal kurz drauf in der Box, hat seinen Helm auch nicht ausgezogen. Wie der Alex Hofmann gesagt hat, eigentlich braucht man Sauerstoff nach dem Rennen. Dringendst. Ja, Quadrao anscheinend nicht, der war wahrscheinlich auf 180. Ja, da muss ich was tun, bei Yamaha. Also, um diese 2 km/h da, das ist, man hat gesehen an der KTM. Und die KTM, die ist schon nicht langsam auf der Geraden, ne? Und da hat man gesehen, wie viel schneller die Ducati dann doch noch ist. Vor allem mit Windschatten. Um dieses 3 km/h, die Yamaha gefunden hat. Die findet Ducati einfach mal so.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und Yamaha hat ein Kollektivproblem, würde ich mal sagen. Denn da fehlt es nicht nur am Bike, sondern auch an der Hälfte des, wie soll ich jetzt sagen, an der Hälfte des Fahrradduos, sondern nämlich Franco Morbidelli ist einfach auch nicht gut. 21 Sekunden hinter seinem Teamkollegen. Ja, das ist schon ein bisschen so der, sehr, sehr traurige Story da mit Franco Morbidelli. Also wie er da im Qualifying so langsam rumsteht und nur den Leuten eigentlich im Weg rumsteht. Zum Beispiel auch Alex Maris. Das ist schon sehr, sehr schmerzhaft mit anzusehen, wie langsam der einfach ist. Der ist ja wirklich mit Abstand der Langsamste im Feld. Vielleicht noch Fabio Di Giannantonio, die bieten sich da ein knappes Battle da, wer jetzt der Langsamste ist. Aber ja, das ist wirklich schlimm mit anzusehen.
Ja, das ist wirklich schlimm und es tut auch wirklich weh, es anzusehen, weil ich weiß nicht, kann das noch 100.000 Mal sein? Morbidelli ist ein super Fahrer und er ist es auch, denke ich, immer noch. Nur vielleicht braucht er jetzt endlich mal. Ich weiß nicht. Und es wird auch für ihn schwer. Er muss wirklich jetzt gucken, dass er liefert. Also es ist er weg. Und ich weiß nicht, wohin so ein Mobile noch so hingehen. Weißt du, also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es fällt mir wirklich schwer, irgendwelche Alternativen zu finden und auch, wer ihn dann holen will. Ich denke, dass viele Leute noch an das Talent von ihm glauben, aber er ist wirklich abgeschlagen. Also es ist wirklich so. Mehr kann man dazu auch nicht sagen.
Ja, mehr sagen kann man, denke ich, zu Honda und zu Marc Márquez. Ja, der hat nämlich erstmal sein Wochenende, Marc Marquez, sein Rennwochenende hat gut angefangen. Pole geholt, dann Bastianini super hinterhergefahren und sich da die Pole geholt. Weltklasse. Da kann man nichts anderes sagen, aber dann erst ja, Rennwochenende, der Sprint, der war noch cool, P3, solide, kann man nichts gegen sagen. War klar irgendwie, dass er die Pole nicht halten kann, weil ja, die Ducati ist mit Bagnaia ist einfach zu stark. Das Rennen, das ging schon ein bisschen komisch los für ihn. Und dann können wir auch den nächsten da mit ins Spiel nehmen, Jorge Martin da. Der hat ihn fast vom Bike gefahren, wie er das wieder gesaved hat, eher unglaublich. Und Jorge Martin war auch in der nächsten Kollision mit Marquez involviert, aber da konnte Jorge Martin nichts dafür, sondern da ist Marquez einfach mal in die erste Haarnadelkurve, da in Kurve 3, glaube ich. Hat sich mal so ordentlich verbremst, da hat er erstmal den Martin ordentlich touchiert und dann volle Kanne in Oliveira gestanden. Man kann sich das so vorstellen wie Dennis Foyt und Darren Binder ungefähr. Dasselbe Manöver, nur mit bisschen schwereren Bikes. Ja, voll Karacho in Oliveira rein. Martin hat auch Zeit verloren, ordentlich. Und ja, nicht nur, dass Marquez dafür natürlich auch bestraft wird mit der Double Long Lap Penalty, sondern sind alle da verletzt rausgegangen. Und ja, das war keine so kluge Aktion von Marquez, muss man mal ehrlich so sagen. Und ja, da kann man jetzt wieder viele Gründe finden, kann man sagen, ja, der überfährt das Bike halt, das Bike gehört nicht in diese Region, er muss überfahren, um es in die Region zu bringen, und das verleitet ihn natürlich auch zu Fehlern. Aber ja, ist schwierig, die Situation um Marc Marquez, oder wie siehst du das?
Ja, also erstmal, wie du gesagt hast, bombenmäßig angefangen. Ist da dem Bastianini immer ordentlich auf die Pelle gerückt, im Qualifying wortwörtlich. Zumal das wirklich eine starke Runde war. Ich habe mir die vorher mal angeguckt auf YouTube. Das ist schon krass. Das ist wirklich schon eine gute Runde. Und die gleich zwei All-Time-Lap-Record eingestellt von Marc Marquez. Ja, stark hat er mal wieder gemacht. Er hat ein kleiner Schlingel im Qualifying, muss man ganz ehrlich sagen. Mit dem Windschattenspielchen, das hat er jetzt schon häufiger gemacht. Aber er braucht das auch, weil er einfach sonst nicht mitkommt. Er braucht den Windschatten. Und ich glaube, er wäre ohne Windschatten, würde ich sagen, definitiv keine 37er Zeit generell gefahren. Der wäre ja fast eine 36er Zeit gefahren. Ich gehe sogar fast davon aus, dass Bastianini vielleicht sogar einmal ein bisschen aufgehalten hat, sogar noch. Weil ich weiß gar nicht, ob Bastianini so auf einer richtig krass schnellen Runde war, weil, weiß ich nicht, weil Marc schon da sehr stark rangefahren ist. Ich glaube, da Ende dritter Sektor, Anfang letzter Sektor, da war er schon ziemlich dicht dran, aber konnte natürlich dann im Windschatten gut ausnutzen, auch noch auf die Gerade hinauf, also wie stark von Marc ist. Ja, Sprint, gut, P3. War klar, dass er es nicht gewinnen wird, aber Podium hatte ich schon mitgerechnet, weil es einfach mal Marc ist. Und auch ein sehr, sehr starker Move da am Ende gegen wen war das nochmal? Gegen Martin und so, da, wo er da durchgezogen hat. Ich glaube, gegen Martin und Oliveira, meine ich. Wenn die beide doppelt überholt hat. Sehr stark. Ja, aber da im Rennen. Ich weiß nicht. Kann man jetzt ihm die Schuld geben? Es war auf jeden Fall kein normaler Rennunfall. Ich meine, Marini hat auch Bastianini abgeräumt, aber da ist jetzt auch schon so ein bisschen die Diskussion, warum bekommt Marquez ein Double Long Lap Penalty dafür und Marini bekommt nichts und Joan Mir bekommt ein Long Lap Penalty dafür, dass er auch Quartararo abgeräumt hat im Sprintrennen. Er nicht abgeräumt hat, aber Zeit gekostet hat auf jeden Fall. Weiß nicht, das ist auch so ein bisschen von den Stewards her, gibt es da irgendwie keine einheitliche Regel. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wenn so ein Marini räumt ein Bastianini ab, bekommt nichts. John Mir berührt Quadrao verliert Zeit, stützt aber nicht, er bekommt eine Double, ich weiß nicht, ein Double oder eine normale Long Lap Penalty. Und Marc Marquez rast voll in einen rein, bekommt auch eine Double Long Lap Penalty. Wenn man das vergleicht, die Aktion von Marc Marquez und die von Joan Mir, da denke ich, muss man nicht drüber streiten, was da die härtere war, was auch weniger Rennunfall war. Natürlich war das nicht extra von Marc Marquez, das ist ganz klar. Das kann jedem mal passieren. Ist ja auch im Darren Binder passiert. Aber es ist halt nun mal ein achtmaliger Weltmeister, Marc Marquez. Und er war halt schon, es war nichts mit irgendwie Reifen eingeklappt oder so, er war einfach nur zu spät dran. Und ja, er hat den Martin da Glück gehabt. Aber wie der da den Oliveira da, der ist ja da voll in den Reihen, ey. Alter Schwede, der Oliveira hat ja auch schon so ein bisschen nebenbei gegangen, er war ja natürlich schon voll konzentriert auf die nächste Kurve und dann rast da so ein Marquez rein, ey. Boah, ich will gar nicht wissen, wie er sich da gefühlt hat, wie auf einmal da wie so eine Bombe eigentlich, also buff, kommt da auf einmal da so ein Motorrad kurz mal um die Ecke. Also eine Aktion, die seine Folgen hatte. Jorge Martin, was hat Jorge Martin nochmal irgendwie was, ich hab vergessen, was hatten der? Der hat auch irgendeine Verletzung. Aber was war das nochmal? Ich habe vergessen. Auf jeden Fall hat der auch irgendwo eine Verletzung, aber das wird noch näher gecheckt, was der hat. Dann kommt noch ein Oliveira, der auch seine, ja, wie soll ich sagen, seine Schäden davongetragen hat, auch verletzt. Er will aber fahren in Argentinien. Das will er auf jeden Fall. Ja, nur die Frage ist, macht das Sinn? Fühlt er sich dazu bereit? Ja, aber trotzdem, Oliveira, mal sagen, Pech, Local Hero in Portugal, so viele Fans extra wegen ihm angereist. Ja, und jetzt konnte er nichts vom Rennen mitnehmen. Marc Marquez sich auch anschließend dann noch ein bisschen mit Gesten entschuldigt bei den Fans, aber das hat ihm natürlich überhaupt nicht gefallen. Marc Marquez sich ja natürlich auch höchstpersönlich selbst in der Box entschuldigt bei dem Team, auch bei Rasan Rasali persönlich. Nette Geste, das wollte er 2018 auch beim Rossi machen, aber in Argentinien, das hat nicht so wirklich funktioniert. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Marc Marquez jetzt auch am Daumen was gebrochen irgendwie. Hat man ihm schon im Verband umgehen sehen. Wie gesagt, mit den Verletzungen kenne ich mich nicht so aus. Ich weiß nur, dass er was hat und auf jeden Fall nicht mitfahren kann. Beziehungsweise glaube ich, doch, er würde auf jeden Fall nicht mitfahren. So ist es. In Argentinien wurde natürlich dann, lässt sich daraus schließen, dass der Stefan Bradl antreten wird. Der wird auch begeistert sein. Gestern noch beim am Sonntag noch beim Servus TV noch beim Mikro gehalten als Reporter und jetzt kann er nochmal fahren in Argentinien. Direkt diese Woche, kann ich wieder aufs Bike setzen, kann er selbst mal einen Sprint mitfahren. Super. Und dann ist er natürlich in Jerez in zwei Rennen später auch noch wieder am Start, aber da halt mit einer Wildcard. Bin ich mal gespannt, ob Marc Marquez dort in Koda wieder fahren wird in Austin. So, und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage mit dem Double Long Lap Penalty. Der hatte natürlich den jetzt angesetzt, der Renner hat den angesetzt für Argentinien. Jetzt fährt er nicht mit. Natürlich würde jetzt ein normaler Mensch denken, ja gut, dann fährt er dann halt in Austin. Aber anscheinend ist das nicht so. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es gibt anscheinend da so ein paar juristische Probleme, dass das irgendwie nicht so wirklich möglich ist, wenn jemand eine Strafe verhängt wird am speziellen Rennwochenende, aber dann der da nicht mitfährt und dann am nächsten Rennwochenende, dass er das gar nicht mehr muss absetzen. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich habe auch jetzt schon mal was gelesen. Ich weiß nicht, ob das vernünftige Quellen sind oder so, dass er die Strafe in Austin muss nicht absetzen, sondern weil er dass die Strafe dann aufgehoben ist, weil dann Argentinien nicht mitfährt. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke schon, dass der noch eine Strafe bekommt, auch vor Austin halt, sobald er wieder fährt, weil ich meine, so ein Vietti, der hat von letzter Saison in der Moto2, von letzter Saison Valencia, hat er jetzt in Portugal noch eine Double Long Lap Penalty bekommen. Muss der auch absetzen. Dann auch keinen interessiert, was da noch ist. Also, denk schon, dass er noch so eine Strafe wird kriegen.
Das denke ich auch. Wenn es nach Aleix Spargaró geht, dann muss der mindestens mal für ein Rennen gesperrt werden.
Ja.
Der Aleix Spargaró hat gesagt, das geht ja gar nicht. Der Marc ist immer derselbe. Der lernt nicht dazu. Aleix Spargaró hat er ordentlich draufgehauen, aber man muss dazu sagen, es gab auch was zum Draufhauen. Aber wenn es was zum Draufhauen gibt, dann ist Aleix immer der Erste hier. Zumindest mal bei den Marquez-Brüdern. Da ist er sehr aggressiv immer. Und ja, Aleix Spargaró und nicht das einzige Thema, was er angesprochen hat. Auch die Verletzung hat er angesprochen. Ja, wir haben jetzt schon 5 Fahrer auf der Krankenstation, hat er gesagt, es kann so nicht weitergehen. Auch Alex Hofmann hat gesagt, es kann so nicht weitergehen. Wenn es so weitergeht, rufen die irgendwann im Herbst wieder an, ob der Alex Hofmann da nochmal einspringen kann. Ja, also wir haben wirklich sehr, sehr viele Verletzte gesehen. Und wie du schon erwähnt hast, Bradl wird zurückkehren, Dani Pedrosa wird in Austin
Vermutlich
vermutlich
gar
dann
das.
auf der Gasgas sitzen. Also da haben wir alte Veteranen, die dann hier wieder einspringen hier. Ja, für eigentliche Stammfahrer, aber das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Und ja, wenn das wirklich so weitergeht, dann ja, haben wir irgendwann die Hälfte des Feldes besteht dann nur aus Ersatzfahrern.
Na, Puerto Espargaró haben wir natürlich noch gar nicht angesprochen. Natürlich auch ein sehr heftiger Crash, meine Güte, muss man sagen. Okay, am Anfang sei noch so aus, ja gut, halt ein Crash, ist ein bisschen das Hinterrad weggerutscht. Ah, wie der dann eingeschlagen ist in diese. Also wirklich, wer macht Reifenstapel dahin? Reifenstapel. Ich weiß nicht, was da dringen soll. Da muss ein Airfence hin. Generell, die ganze Strecke muss irgendwie umrandet von Airfence sein. Ich bin ganz stark davon aus, dass er nicht so verletzt wäre, wenn da ein Airfence gewesen wäre. Klar, wäre sonst auch verletzt gewesen, aber was er sich dann alles zugezogen hat, was am Rücken, Kieferbruch, Rücken, Lehnen, irgendwie, Lenden, irgendwie sowas und Lungenverletzung, ich glaube, eine Lungenquetschung hat er. Ich bin ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob wir denen generell diese Saisonhälfte noch sehen. Also ich bezweifle das ganz stark. Also der muss jetzt erstmal wieder fit werden. Da muss der irgendwie erstmal wieder ein Reha, generell irgendwie sowas, weil Verletzungen am Rücken, Kiefer, Brust, Lunge, sehr gefährlich, finde ich. Also ich hoffe mal nicht, dass das jetzt irgendwie das Ende von Paul Espargaró ist mit seiner Karriere. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke nicht. Aber im Moment ist er bei dem erstmal Knockout, würde ich sagen. Gut, Gasgas ersetzt ihn jetzt noch nicht in Argentinien. Spätestens in Roda, dann am 30. April ist ja dann lange Pause zwischen Argentinien und Austin. Ich glaube fast 2, 3 Wochen Pause. Also Anfang April ist das Rennen Argentinien, also diese Woche und dann Ende April wieder in Austin. Ja, wahrscheinlich springt Dani Pedrosa ein. Natürlich auch sehr interessant. Und wen haben wir noch verletzt? Bastianini, ja. Schlüsselbein, irgendwas im Schulterblatt gebrochen. Marc ist irgendwas an der Hand. OP an der Hand. Wen haben wir noch? Ich glaube, das war's. Ja, 5 Fahrer. Die verletzt sind. Oliveira, laut Aussagen, will noch mal fahren. Also scheint bei dem nicht ganz so schlimm gewesen zu sein. Wobei man eigentlich hätte meinen müssen, dass da gerade bei ihm was ganz Schlimmes passiert ist. Gott sei Dank nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass das jetzt nicht zum Alltag wird. Wenn er bei jedem Rennwochenende sich 5 Leute oder ein, zwei Leute allein schon verletzen, das ist echt nicht geil. Gut, Paul Espargaró muss man sagen, das kann man nicht auf Sprintformat herunterreden, das geht nicht. Marini und Bastianini, das ist halt ein normaler Rennunfall, das kann halt einfach mal passieren. Und dann kommen immer direkt die Leute, die sagen, der Sprint ist schuld. Also, ich weiß nicht, ob der Sprint da jetzt schuld ist. Das kann auch ein ganz an anderen Rennen, in anderen Situationen passieren. Ich würde jetzt nicht unbedingt den Sprint dafür verantwortlich machen, dass da jetzt so viele Unfälle passiert sind. Ich finde, dass, ich meine, das mit Marc Marquez, das ist jetzt im Hauptrennen passiert, nicht im Sprint. Marini und Bastianini, okay, das ist im Sprint passiert. So, Pol hat sich, glaube ich, im Training da leider weggehauen. Ja, und das andere ist halt im Hauptrennen passiert. Also Ja, da gibt es dann mal Kollisionen. Und die Fahrer haben auch gesagt, dass natürlich wir Zuschauer die Sprintrennen natürlich groß unterstützen, dass das uns auch gefällt. Und das stimmt auch, weil ich finde das neue Format irgendwie geil. Ich weiß nicht, Rennen mehr Action, klar, mehr Risiko für die Fahrer, mehr Verletzungs, ja, Gefahren auch, die da auftreten. Aber ich finde, da kann ich eigentlich nichts Schlechtes gegenüber das Format sagen, bin ich ganz ehrlich. Klar gibt es da andere, die was da zu meckern haben. Auch wenn so ein Quadararo sagt, zu gefährlich, LA sagt, zu gefährlich, Marini sagt, zu gefährlich. Ja. Aber was soll man machen? Die Dorna hat das jetzt so festgelegt. Es ist so, es wird so weitergehen. Und klar, wenn da jetzt in den nächsten Rennen sich häufiger sowas, ja, sich sowas anhäuft, an Verletzungen und so, muss da natürlich was ja, unternommen werden, weil es kann nicht jedes Team hat irgendwie 100 Ersatzfahrer, jetzt mal übertrieben gesagt. Klar, KTM hat Dani Pedrosa, die haben auch noch einen Jonas Folger, meine ich, in der Hinterhand, die haben auch noch einen Mika Kallio, meine ich. Honda haben die zwar Stefan Bradl, Tetsuka Nakashima, für, ah stimmt, für Bastianini wird, gehe ich mal davon aus, Michele Pirro einspringen, finde ich gar kein mal so schlechter Ersatz. Auf jeden Fall von den Ersatzfahrern sehr guter, weil ich glaube, dass Michele Pirro da schon kann, vielleicht ein bisschen sogar was machen, weil der, wie oft der schon mit Ducati gefahren ist, der hat eine Riesenerfahrung, der fährt auch oft. Und deswegen, Michele Pirro sehe ich da eigentlich schon ganz gut. Das ist ein sehr, sehr guter Ersatz für Bastianini, aber auch jetzt für Bastianini die WM. Der ist jetzt erstmal schon mal satte 730 Punkte hinten. Das werden natürlich noch mehr werden. Und man kann viel mehr Punkte holen am Rennwochenende. Bagnaia hat die ja, maximale Punkteausbeute geholt. Und das ist natürlich schon stark. Und wie gesagt, ich sehe momentan eher ein bisschen schwarz, was so angeht. So, ja, wer kann Bagnaia herausfordern? Weil mit Marquez jetzt ein weiter guterer Fahrer. Erstmal ausgenockt jetzt. Auch Martin weiß man nicht, ob der kann fahren. Auch Fahrer, der vorne mitfährt, Bastianini sowieso. Auch Oliveira hat sehr, sehr gut ausgesehen am Rennwochenende. Ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Und was wir noch für News diese Woche bekommen.
Ja, es geht ja diese Woche schon weiter in Termas di Rio, ne? Mal gucken, ob wir auch da wieder was von Frachtproblemen hört oder so. Würde mich nicht wundern eigentlich. Denn ja, von Europa bis nach Südamerika ist schon ordentlich. Da ist schon ordentlich Distanz, die da zurückgelegt werden muss. Aber ja, Termas, ja, wird auf jeden Fall interessant werden. Und ja, das ist auf jeden Fall direkt nochmal eine andere Strecke außerhalb von Europa. Da ist ja generell immer so ein bisschen so alles anders. Aber ja, wird auf jeden Fall wieder ein Thema, was auch sehr interessant wird.
Jo, bin gespannt. Dann geht jetzt direkt nahtlos weiter. Gespannt, wie sich die Leute wieder daran, ja, was heißt daran gewöhnen. Ich meine, gibt eigentlich nur einen Rookie, Augusto Fernandes und ja, deswegen so akklimatisieren an das, die kennen das, haben genug Erfahrung damit, wenn mal die Uhrzeit anders ist. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass es zu Frachtproblemen kommt, weil dann bin ich wirklich gespannt, wie das Rennformat aussieht. Dann bin ich wirklich gespannt, wenn auf einmal freitags nicht kann gefahren werden. Ja, meine Güte, ey, was wollen die denn dann so Samstag noch machen? Ey, dann müssten die noch nachfahren.
Kalt ins Quali gehen.
Kalt ins Quali wird es da gehen. Da geht es immer kein Training. Da würden dann die Zeiten vom Portimão geholt. Zack. Q1, Q2, rein geht's. Nee, Spaß, aber das könnte wirklich ein Problem werden, wenn die freitags nicht können fahren. Ich weiß nicht, was die dann machen wollen. Weiß ich nicht, wollen die irgendwie, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Fahren die wahrscheinlich sonntags morgens Sprintrennen, mittags Laufrennen, ne. Aber alles gut. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber dennoch ist es nicht auszuschließen, wie du sagst, meine Distanz bis dahin, bis nach Südamerika runter. Aber ja, das war es eigentlich zu dem Rennwochenende. Viel passiert. Hoffe, dass wir es jetzt relativ gut zusammengefasst haben. Wir können natürlich jetzt nicht auf jede Einzelheit eingehen. Das wird auch so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich denke, wir haben alles Wichtige aufgegriffen. Ein abgeklärter Bagnaia, ein starker Marquez, der jetzt wieder verletzt ist. Die Honda-Leute, die werden noch wahnsinnig. Titelanwärter Bastianini, erstmal ausgenockt. Jorge Martin vielleicht nicht dabei im nächsten Rennen. Pules Barreiro schwer verletzt. Der ein Polytrauma auch hatte. Auch interessant. Ja, es sind so viele Sachen passiert und ich denke, ein bisschen sacken lassen und dann Argentinien wieder frisch auftrumpfen.
Ja, dann würde ich sagen, war es das an der Stelle auch mit Fleck die Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, folgt uns auf Instagram. Gerne. Lasst auch gerne 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast da. Auf Spotify, da würde ich sagen, war es das für heute. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Ciao.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.